Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell. Mit Pia Lorenz und Hendrik Wieduwild.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 22 von Gerechtigkeit und Loseblatt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir zeichnen auf in dieser Woche am Freitag, den 20. September gegen Mittag. Und das heute mal wieder in üblicher Besetzung. Ich bin Pia Lorenz, Chefredakteurin von Beck Aktuell und Mitglied der Schriftleitung der NJW. Und bei mir ist der latent angeschlagene und natürlich total kranke
Hendrik Wieduwild, Rechtsanwalt, Strategieberater und Kolumnist, und ich muss mich hier mal darstellen lassen als weinerlich. Du hast das jetzt ins Spiel gebracht, aber es stimmt, ich bin wie die halbe Welt ein bisschen angeschlagen. Naja, wir haben heute folgende Themen dabei. Der AfD-Rechtspolitiker Stefan Brandner wurde zu Recht ausgeschlossen. Die AfD verliert in Karlsruhe den Streit um Ausschussvorsitze. Das Bundesverfassungsgericht moniert Überwachung, wieder einmal, diesmal in Hessen. Ein Arbeitnehmer bekommt vom Bundesarbeitsgericht Schadensersatz, weil sein Ex-Arbeitgeber seine Bonusziele einfach einseitig festgelegt hat. Wir haben noch zwei kleinere Updates und wir haben einen Examensfall, der sich um Tierhalterhaftung dreht. Es geht um Hunde, was für einen der Podcast-Hosts eine tolle Nachricht ist, und für den anderen ist es nur so, naja.
Das Bundesverfassungsgericht.
Das Bundesverfassungsgericht hat am Mittwoch zwei Organklagen der AfD-Fraktion im Bundestag abgewiesen, bei denen es um die Vorsitze von Fachausschüssen im Bundestag geht, unter anderem auch um den Rechtsausschuss, der uns ja in der Branche immer besonders interessiert. Damit sind jetzt drei Dinge klar. Stefan Brandner von der AfD durfte 2019 von seinem Posten als Vorsitzender des Rechtsausschusses abgewählt werden. Und die Vorsitze in den Ausschüssen des Bundestags dürfen in geheimer Wahl im Ausschuss gewählt werden, wenn man sich nicht anders einigen kann. Und wenn das für Kandidatinnen oder Kandidaten keine Mehrheit gibt, dann ist das eben so. Denn, auch das wissen wir jetzt und das ist eigentlich das Wichtigste, es gibt kein Recht von Abgeordneten oder Fraktionen auf einen Ausschussvorsitz.
Lass uns mal ein paar Jahre zurückspringen, um zu verstehen, wie das zu diesem Streitfall in Karlsruhe überhaupt kommen konnte.
Ja, das hat uns damals in der Rechtsbranche auch schon ziemlich beschäftigt, muss ich sagen. Das ging los in der letzten Legislaturperiode. 2017 ist die AfD ja in den Bundestag eingezogen und bekam damals auch, wie es eigentlich üblich ist, in mehreren Bundestagsausschüssen einen Vorsitz. Das war schon damals nicht ganz easy. Also es gab Widersprüche in den Ausschüssen gegen die Kandidaten der AfD, aber am Ende wurden die AfD-Kandidaten alle gewählt.
Das ist doch ein guter Zeitpunkt, um mal kurz zu erklären, wie das normalerweise abläuft mit der Besetzung von Ausschüssen des Bundestags.
Also das Bundesverfassungsgericht hat dazu sehr hübsch geschrieben, eine Tradition, die an eine bis in die vorkonstitutionelle Zeit zurückreichende Übung anknüpft. Wir haben also wieder mal so ein bisschen das Problem, es gibt eine politische Übung, an die sich bisher einfach alle gehalten haben in den letzten Jahrzehnten, und jetzt kommt die AfD und haut dazwischen, indem sie sich einfach nicht mehr dran hält. Das liegt auch daran, dass im Grundgesetz einfach nichts dazu steht, wie so ein Ausschussvorsitz besetzt werden sollte. Und auch in der Geschäftsordnung des Bundestags steht fast nichts. In Paragraph 12 der Geschäftsordnung des Bundestages steht, die Zusammensetzung des Ältestenrates und der Ausschüsse sowie die Regelung des Vorsitzes in den Ausschüssen ist im Verhältnis der Stärke der einzelnen Fraktionen vorzunehmen. Und Paragraph 58 der Geschäftsordnung des Bundestags regelt, dass die Ausschüsse ihre Vorsitzenden und deren Stellvertreter nach den Vereinbarungen im Ältestenrat bestimmen. Das heißt irgendwie halt jetzt irgendwie alles gar nichts. Aber eben bisher, seit der ersten Legislaturperiode, war das fast nie ein echtes Problem. Denn normalerweise verläuft das eigentlich nicht streitig, sondern die Fraktionen versuchen im Ältestenrat sich zu einigen, welche Fraktion welchen Ausschussvorsitz kriegen soll. Wenn man sich dann nicht einigen kann, dann gibt es eine Zugriffsreihenfolge nach Stärke der Fraktion. Und die Fraktionen wählen sich einen Ausschussvorsitz aus. So. Und dabei ist dann halt schon klar, und darauf hat die AfD sich natürlich auch gestützt, als sie nach Karlsruhe gezogen ist, dass auch Abgeordnete von Oppositionsfraktionen Ausschussvorsitze erhalten, eben halt nach Stärke der Fraktion. Und dann gibt's die konstituierende Sitzung der Ausschüsse, und bisher lief es eigentlich fast immer so, dass die vorschlagsberechtigte Fraktion eine Person dann halt benannt hat für den Vorsitz, und dann haben halt alle irgendwie geklatscht oder genickt oder was auch immer. Das stand drin, per Akklamation bestätigt. Das fand ich sehr schön. Also da passiert dann, glaube ich, einfach nichts und alle sind irgendwie einverstanden und das war's dann. Und nur dann, wenn es mal Widerspruch gab, wurde gegebenenfalls eine Wahl durchgeführt, hat das Bundesverfassungsgericht geschrieben.
Ja gut, aber wenn das Bundesverfassungsgericht schreibt, dann wird eine Wahl durchgeführt in so einem Fall, dann müsste es doch auch vor der AfD Fälle gegeben haben, oder?
In der Tat, das war mir auch überhaupt nicht klar. Das ist so gewesen, aber halt super selten. Also es gab wohl zweimal in den 50er Jahren solche Fälle, dass es dann tatsächlich irgendwie eine Wahl gegeben hat, weil es Widerspruch gab. Und einmal im Jahr 2013, damals gab es Widerspruch gegen eine linken Politikerin als Vorsitzende des Haushaltsausschusses.
Und dann kam die AfD 2017 rein und wollte ab 2017 dann Vorsitze übernehmen. Und jetzt hagelt es Widersprüche?
Genau. Es gab dann eben auch keine Einigung im Ältestenrat. Es gab dann dieses Zugriffsverfahren und Widersprüche und danach gab es Wahlen. Und dort haben die Kandidaten dann alle ihre Mehrheit aber bekommen. Dann hat die AfD damals den Vorsitz gekriegt im Haushaltsausschuss, im Tourismusausschuss und eben im Ausschuss für, wie der damals hieß, Recht und Verbraucherschutz. Und das wurde dann damals Stefan Brandner. Wir haben damals echt in der Redaktion noch Witze gemacht, ne? Ein Rechter als Vorsitzender des Rechtsausschusses irgendwie. Aber da muss man ehrlich sagen, das lief noch schlimmer, als wir gedacht hatten.
Ja, ich glaube, die Witze hören auf, wenn man sich mal näher anschaut, wer Stefan Brandner eigentlich ist.
Absolut. Ich fasse mich da so ein bisschen kurz. Es gibt ja Google für diejenigen, die ihn nicht kennen sollten und sich dafür interessieren. Stefan Brandner ist ein Rechtsanwalt aus Gera und einer der drei Sprecher und, was ich auch nicht wusste, der Justiziar der AfD. Und sein Lebenslauf ist echt fast ein Klassiker. Also Ausbildung Industriekaufmann, dann Jurastudium, Mitglied einer Studentenverbindung, war erst in der JU Mitglied, dann in der CDU, ist ausgetreten und schon wenige Monate nach der Gründung Mitglied der AfD geworden im Jahr 2013. Dort war er sehr schnell sehr erfolgreich, ist 2014 in den Landtag in Thüringen eingezogen und dann eben 2017 in den Bundestag. Unter anderem übrigens deshalb, weil der Landesvorsitzende, und den kennen jetzt tatsächlich alle, Björn Höcke, damals auf die Kandidatur verzichtet hat und Brandner explizit empfohlen hat. Das liegt halt daran, dass er als sehr enger Vertrauter von Björn Höcke gilt und Brandner wird sehr klar dem völkisch-nationalistischen Flügel der Partei zugeordnet. Also der hat schon im Landtag in Thüringen damals stolz seine Ordnungsrufe gezählt. Er ist mehrfach ausgeschlossen worden, weil er sich so daneben benommen hat. Er verbreitet regelmäßig mal Unwahrheiten. Er hat zum Beispiel mal gesagt, die berüchtigte syrische Kleinfamilie bestehe aus Vater, Mutter und zwei Ziegen. Also er schürt Zweifel an der Briefwahl, Ausländerhass, Judenhass, ehrlich gesagt so das Übliche, aber alles schon wirklich selbst für AfD-Verhältnisse sehr, sehr weit rechts.
Da kann man sich das übrigens angucken, wie ein Brandner funktioniert und wie die AfD funktioniert. Wenn man auf YouTube mal nachschaut, Brandner und Bundestag, dann findet man auf der einen Seite seinen ziemlich erfolgreichen YouTube-Kanal, auf der anderen Seite aber auch Videos, in denen Compilations gemacht werden, wie Brandner wirklich diesem Haus auf der Nase rumtanzt, wie er beleidigt, wie er einen Ordnungsruf nach dem anderen kassiert. Einmal, glaube ich, drei in Folge von Wolfgang Kubicki, der nun wirklich nicht zart beseitet ist. Mhm. Und das Ganze macht er, und das sagt auch explizit, wenn er eine Rede hält, er macht es für YouTube. Das muss also bei YouTube ballern. Also wenn dann jemand reinruft, dann geht er darauf nicht ein, weil er sagt, das funktioniert dann auf YouTube nicht so gut. So einer ist Stefan Brandner. Und er hat es sich dann natürlich auch, und das war wahrscheinlich absehbar, mit der juristischen Szene verscherzt.
Ja, und das muss man ja erstmal schaffen, dass der Deutsche Anwaltverein und der Deutsche Juristinnenbund den Rücktritt des Rechtsausschussvorsitzenden fordern. Also ich glaube, das gab es vorher noch nie. Es gab so ein paar Sachen nacheinander. Es gab einen Eklat beim Neujahrsempfang des Deutschen Anwaltvereins im Jahr 2019. Das hat jedenfalls mein lieber Ex-Kollege von LTO, der Hasso Suljak, damals auch für LTO so aufgeschrieben.
Ja, und übrigens, wenn ich da mal kurz einhaken darf, ich war bei diesem Eklat dabei und habe natürlich, wie ein guter Katastrophenjournalist das macht, sofort das Handy hochgerissen und das Ganze aufgenommen. Ihr könnt euch das also da angucken. Ich warne vor der Verwendung des Begriffs Eklats, weil da habe ich damals unglaublich auf die Nase bekommen. Das sei kein Eklat. Natürlich ist es ein Eklat, auch wenn das, was damals passiert ist, vielleicht gut und richtig war. Aber dennoch, es hat ordentlich Zoff gegeben. So viel kann man sagen.
Wobei damals diesen Eklat in Anführungszeichen ja gar nicht so Stefan Brandner verursacht hat, sondern der damalige DRV-Präsident Schellenberg, der nämlich seinerseits genau. Brandner total angegangen ist, weil der sich schon vorher beim DRV völlig daneben benommen hatte. Brandners Verhalten wurde dann aber auch offiziell im Rechtsausschuss beanstandet. Also da hieß es dann irgendwie beim Bundesverfassungsgericht, Mitglieder hätten beklagt, der Vorsitzende habe nicht das erforderliche Maß an parteipolitischer Zurückhaltung walten lassen und dadurch seine Aufgabe, den Ausschuss als Ganzen zu repräsentieren, verfehlt. Das ist wirklich eine sehr hübsche Formulierung für das, was Stefan Brandner immer tut. Aber okay.
Ja, genau. Und es ist aber auch dieser Unmut, den hatte ich damals auch schon, als ich dort vor Ort war, wahrgenommen. Also ja. Ihr könnt euch den Link für das zum Video mal, das ist ein bisschen verwackelt, der Sound ist nicht so toll, aber ihr kriegt dann einen Eindruck, wie das war damals. Das können wir nicht schon uns packen.
Zur richtigen Eskalation kam es dann aber später, und zwar mal wieder wegen oder über Twitter. Und zwar nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle im Oktober 2019. Damals hat Brandner dann einen Beitrag weitergeleitet, der kam nicht von ihm, den hat er weitergeleitet, wo jemand geschrieben hatte, warum lungern Politiker mit Kerzen in Moscheen und Synagogen rum, wo doch, ich zitiere, Jana, eine Deutsche, die gern Volksmusik hörte, und Kevin S., ein Bio-Deutscher, Opfer des Amoklaufs waren. Und damals hat er dann auch Michel Friedmann, also ne, kennt man, bekannter Publizist und damals auch Vizepräsident des Zentralrats der Juden, der hat sich, ich glaube, im ZDF damals zu diesem Anschlag geäußert und den hat Brandner als deutschen Michel bezeichnet und dazu geschrieben, jede Sendeminute dieses deutschen Michel treibt uns neue Anhänger in Scharen zu, weiter so, versehen mit den Hashtags Paolo Pinkel, Koksnase und Zwangsfunk. Und da hat es dem Ausschuss dann gereicht. Das war dann doch zu viel des Schlechten, selbst für die AfD. Und der Ausschuss hat dann im November 2019 auf Antrag der Obleute aller demokratischen Parteien beschlossen, mit 37 Ja gegen nur 6 Nein-Stimmen Brandner vom Ausschussvorsitz abzuberufen. Seitdem hat der stellvertretende Ausschussvorsitzende den Rechtsausschuss dann geleitet bis zur nächsten Legislaturperiode.
Das war jetzt ja alles noch unter der GroKo. 2021 trat die Ampelregierung an und man hat dann aus den Fehlern offenbar gelernt.
Ja, also das Gute ist vielleicht daran, dass zumindest Fehler nicht dem Diskontinuitätsgrundsatz unterliegen, kann man sagen. Es gab dann wieder keine Einigungen auf diese sozusagen nach Stärke der Fraktionen erstmal zugewiesenen Ausschussvorsitze. Es gab wieder ein Zugriffsverfahren und dann hatte die AfD nach diesem Zugriffsverfahren eigentlich die Ausschüsse, also den Vorsitz in den Ausschüssen für Inneres, für Gesundheit und für Entwicklung. Und dann gab es eben wieder Wahlen, weil Widerspruch. Aber dieses Mal ist bei diesen Wahlen keiner der AfD-Kandidaten gewählt worden. Die sind alle immer wieder durchgefallen. Und all diese Ausschüsse werden seitdem geleitet von den stellvertretenden Vorsitzenden. Die AfD hat sich, wir kennen sie, dagegen gewehrt und hat geklagt, wie sie es ja sehr gerne tut, und zwar gegen beides, also sowohl gegen die Abwahl von Stefan Brandner als auch gegen die Nichtbesetzung dieser Ausschussvorsitze. Die hat sich überall gewehrt. Also sie hat gegen die Ausschüsse geklagt, gegen den Bundestag geklagt, gegen die Bundestagspräsidentin und das Präsidium und hat erstmal auch schon im einstweiligen Rechtsschutz verloren in Karlsruhe. Damals allerdings nur wegen der summarischen Folgenabwägung im Verfassungsrecht. Und da konnte man, wenn man damals diese Entscheidung gelesen hat, schon noch irgendwie denken, naja, vielleicht könnte die AfD da schon einen Punkt haben. Aber jetzt hat sich rausgestellt, die AfD hat endgültig verloren. Und zwar wurden ihre Organklagen gegen alle außer den Ausschüssen schon als unzulässig bewertet. Und gegen die Ausschüsse waren sie zwar zulässig, aber unbegründet. Das Bundesverfassungsgericht hat also gebilligt, dass die Ausschüsse ihre Vorsitzenden wählen oder halt nicht wählen und dass sie sie auch abwählen können. Um eine erste Einschätzung habe ich direkt nach dem Urteil am Mittwoch Professor Franz Alois Fischer gebeten. Den kennt ihr schon. Er war schon mal hier bei uns bei Gerechtigkeit und Loseblatt. Professor Fischer ist Inhaber der Professur für öffentliches Recht an der FOM, Hochschule für Ökonomie in München. Er ist neben Jura auch noch promovierter Philosoph und hält jedes Semester ein Seminar zur politischen Philosophie. So, lieber Herr Professor Fischer, erneut ganz herzlich willkommen bei Gerechtigkeit und Loseblatt.
Hallo, grüß Sie. Freue mich, dass ich nochmal dabei sein darf.
Sehr gerne. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht das erstmals gebilligt, dass Ausschussvorsitze per Wahl bestimmt werden können. Und es hat die Abwahl des ehemaligen Rechtsausschussvorsitzenden Stefan Brandner für verfassungsmäßig erklärt. Jetzt hat direkt danach Professor Ulrich Battis, ein bekannter Öffentlichrechtler, nach dem Urteil bei Welt.de gesagt, das Parlament und nicht das Gericht entscheidet, wer welche Ausschussvorsitze bekommt. Fasst das Karlsruher Urteil Ihres Erachtens gut zusammen?
Ja, kann man sagen. Ich würde so ein bisschen ergänzen dadurch, dass der Ausschuss selber letzten Endes darüber bestimmen kann. Aber ja, der repräsentiert ja die Mehrheitsverhältnisse auch im Parlament. Und eine große Linie dieser Entscheidung ist, ich sage es mal ein bisschen umgangssprachlich, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, das ist eigentlich Sache des Bundestags selber, der Geschäftsordnung des Bundestags. Wir als Bundesverfassungsgericht haben da quasi nur so eine ganz grobe Überprüfungshandhabung davon. Das sollen die sonst selber unter sich ausmachen, weil es ein bisschen umgangssprachlich, aber so, das ist eigentlich der springende Punkt dieser Entscheidung.
Das heißt, klassische Gewaltenteilung eigentlich, die Justiz mischt sich da nicht ein. Das ist eine politische Entscheidung.
Genau, das ist im Wesentlichen eine politische Entscheidung, klassische Gewaltenteilung. Es gibt natürlich Grenzen. Also wenn man jetzt komplett zum Beispiel da eine Fraktion aus den Ausschüssen ausschließen würde oder wenn man etwas ganz Willkürliches machen würde, da gäbe es schon eine Überprüfungsmöglichkeit. Also es ist jetzt nicht so, dass das Bundesverfassungsgericht da gar keine Handhabe drauf hat, aber eben diese Grenze, also der Willkür dessen, dass es da überhaupt gar keine sachlichen Gründe für irgendwas gab, die sieht es eben nicht überschritten in diesen Fällen. Und deswegen hat es sich da jetzt letzten Endes nicht eingemischt und es als verfassungsgemäß gebilligt.
Jetzt sind wir ja hier im Jura-Podcast. Wir brauchen also mehr Details sozusagen. Worauf hatte die AfD ihre Anträge gestützt und wieso ist sie damit in Karlsruhe gescheitert?
Im Grundgesetz finden wir zu dieser Frage sehr wenig. Es gibt diesen Artikel 38 Grundgesetz, der so ein bisschen die Stellung der Abgeordneten im Bundestag betrifft. Daraus leiten sich auch tatsächlich bestimmte Statusrechte der Abgeordneten im Bundestag ab, die auch sehr wichtig sind, die auch vom Bundesverfassungsgericht sehr hoch gehalten werden. Also wenn in diese Rechte eingegriffen wird, dann gibt es schon eine auch strikte Überprüfung durch das Bundesverfassungsgerichts.
Aber hier ging es ja jetzt um die Fraktion, ne? Es hat ja nicht Stefan Brandner geklagt, sondern geklagt hat die AfD-Fraktion.
Genau, hier ging es um die Fraktionen. Die kann natürlich auch Rechte aus dem Grundgesetz geltend machen. Es gibt, das ist eine ganz schöne Formulierung, die ich jetzt aus der Entscheidung entnommen habe. Ich zitiere das einfach mal. Sogar den Grundsatz der fairen und loyalen Auslegung und Anwendung der Geschäftsordnung.
Das fand ich auch total schön. Ja.
Aber, und das ist eben dann letztlich gar nicht betroffen. Also man kann da jetzt keinen Anspruch auf einen Ausschussvorsitz zum Beispiel aus dem Grundgesetz herleiten, weder durch die Fraktion noch durch irgendeinen ganz bestimmten Abgeordneten. Es war auch nicht willkürlich, dass das sozusagen entzogen wurde in dem einen Fall oder in dem anderen Fall gar nicht erst zugesprochen wurde. Und deswegen hat das Bundesverfassungsgericht sich da letzten Endes rausgehalten. Immer dann, wenn wir wirklich eine feststellbare Ungleichbehandlung haben, also dass die Parteien tatsächlich in den Ausschüssen oder die Fraktionen in den Ausschüssen wirklich dann ungleich beteiligt werden, sich ungleich an der demokratischen Willensbildung, die dort ja auch stattfindet, und der Entscheidungsfindung beteiligen kann, dann haben wir ein Problem auch mit dem Grundgesetz und mit dem Status letztlich, der sich aus Artikel 38 herleitet. Der Ausschussvorsitz letzten Endes ist aber nichts, was jetzt sozusagen eine solche Ungleichbehandlung herstellen würde. Das ist eher die politische Frage.
Das heißt, es geht eher darum, dass dieser Ausschussvorsitz diese formale Position ist, also dass der eben die Ausschüsse leitet und so weiter, aber dass er eben ja nicht zum Beispiel, keine Ahnung, 2 Stimmen hätte oder so. Er hat ja am Ende nur genau dieselben Stimmen wie alle anderen Abgeordneten, die im Ausschuss sitzen, auch.
Genau, jetzt könnte man vielleicht, jetzt mache ich mal kurz die Gegenposition, sagen, ja, aber der Vorsitzende kann vielleicht das mehr beeinflussen,
zum Beispiel.
Hat er irgendwie noch mehr zu sagen und so. Ja, kann man vielleicht sagen, aber in einer formellen Hinsicht eben ist da jetzt keine Ungleichbehandlung gegeben. Und dann hat es aber diese politische Dimension. Natürlich kann sich ein Vorsitzender politisch etwas besser vielleicht profilieren. Der gibt mehr Interviews, kann sich in der Presse mehr darstellen, kann da dann vielleicht auch seine eigene parteipolitische Position wieder besser unterbringen. Aber das ist eine Sache, die das Bundesverfassungsgericht jetzt gar nicht wirklich überprüft.
Okay, ich versuch's trotzdem nochmal. Die AfD hat sich ja auch darüber aufgeregt, dass sie gesagt haben, na ja, das war aber doch immer so, dass auch Oppositionsparteien in bestimmten Konstellationen einen Ausschussvorsitz kriegen und es dann eben keine irgendwie geheime Wahl gibt, weil alle plötzlich dagegen sind, dass dieser Mensch aus einer bestimmten Partei diesen Vorsitz innehat. Wie begründet das Bundesverfassungsgericht denn, dass es trotzdem diese Wahl für möglich hält?
Das ist im Prinzip eine Auslegung einer Vorschrift der Geschäftsordnung des Bundestags. Da steht Bestimmen drinnen. Bestimmen kann eben durch so eine Wahl erfolgen. Das Bundesverfassungsgericht schreibt jetzt auch gar nicht vor, wie dieses Bestimmen sozusagen verstanden werden muss oder umgesetzt werden muss. Da sagt es wieder letzten Endes, das ist eine Sache der Autonomie des Bundestags. Es kann sich der Bundestag erstens in der Geschäftsordnung selber geben und dann auch in der Anwendung dieser Geschäftsordnung wieder in den Grenzen der Willkür und so weiter natürlich auch selber bestimmen.
Die zweite Organklage betraf ja die Abwahl von Stefan Brandner. Wir haben es vorhin sozusagen erläutert, wie es dazu kam. Wie auch für die Wahl gibt es ja logischerweise dann auch keine Regelungen für die Abwahl von Ausschussvorsitzenden. Wieso hält das Bundesverfassungsgericht die dann trotzdem für möglich?
Das ist auch eine ganz interessante Frage. Und da kommt jetzt was, was so jedem Jurastudenten wahrscheinlich bekannt ist, also ein Schmankerl für alle Jurastudenten, vielleicht auch ein kleines Trauma aus irgendwie der Examensvorbereitung öffentliches Recht. Da kommt jetzt die berühmt-berüchtigte Actus Contrarius-Theorie zur Anwendung. Man erinnert sich dunkel vielleicht, ja, eher so bei Verwaltungsakt und so weiter ist es normalerweise verortet. Aber da ist im Prinzip die Argumentation, wenn es ein Bestimmen gibt, das durch ein Wählen ausgeübt wird, dann muss es auch das Gegenteil davon geben, also ein Abwählen oder ein Wegbestimmen in einer gewissen Hinsicht. Das steht zwar nicht ausdrücklich drinnen, ist aber irgendwie sachlogisch vorausgesetzt, dass wenn es in die eine Richtung geht, muss es auch in die andere Richtung gehen können.
Und jetzt in der Sache hat das Bundesverfassungsgericht ja eigentlich gesagt, ja, das Wahlverfahren war halt auch in Ordnung. Da hat es viel mehr gegeben als die einfache Mehrheit für die Abwahl von Stefan Brandner. Und es hat aber auch gesagt, dass das Vertrauen in die Person und in die Fähigkeiten von Stefan Brandner der anderen Abgeordneten verloren gegangen sei, dass der sein Amt amtsangemessen ausführen würde. Man könnte jetzt auch sagen, auf Deutsch, da wäre halt keine vernünftige Zusammenarbeit mehr möglich gewesen im Ausschuss. Ist denn irgendwo geregelt, wie so ein Ausschussvorsitzender sein Amt ausüben muss? Also jetzt eben nicht, was tut er, sondern wie tut er das?
Es liegt ein bisschen in der Natur der Sache, dass man als Ausschussvorsitzender so ein bisschen eine Doppelfunktion hat. Man ist Abgeordneter seiner Partei natürlich, will da vielleicht auch ein paar Punkte unterbringen. Gleichzeitig repräsentiert man aber dann natürlich auch das Themengebiet dieses Ausschusses auch so ein bisschen nach außen. Also man ist in einer gewissen Hinsicht auch eine Art Repräsentant des Bundestags, ja, durch diesen Ausschuss. Und damit kommt einher eine gewisse Pflicht zu einer Sachlichkeit, zu einer gewissen Neutralität zumindest. Die ist jetzt nicht zu 100% sicher gegeben und bei allen verwirklicht, aber so ein gewisses Maß. Und das, so die Argumentation, hat Brandner eben nicht beachtet, verletzt. Einmal durch ein extrem stark parteipolitisch geprägtes Auftreten und dann auch so ein bisschen durch, ja, ist jetzt meine subjektive Wertung, aber auch den ein oder anderen eher unappetitlichen Tweet, der da abgelassen wurde, mhm, und so eine gewisse Hetze und so weiter.
Ich glaube, man kann auch Ausfall sagen mit gutem Gewissen. Das waren schon echte Ausfälle, ja.
Ja, also, und das sind schon Dinge, die jetzt, das ist jetzt nicht so eine unangenehme politische Position, sondern überschreitet das schon auch deutlich, meiner Meinung nach. Ja, und ich sage es mal ganz platt, also die Argumentation ist, so jemand mit einem solchen Auftreten, der ist, kann eigentlich nicht diese wichtige Position innehaben. Der wird jetzt hier nicht von oben herab abgesetzt, aber wenn jetzt die anderen Ausschussmitglieder, und die haben das eben mit weit überwiegender Mehrheit dann so entschieden, wenn die sagen, nein, wir möchten uns von diesem Vorsitzenden jetzt hier auch nicht repräsentieren lassen, wir können mit dem nicht vernünftig zusammenarbeiten in der wichtigen Aufgabe, die wir hier im Ausschuss haben, dann muss es irgendwie auch die Möglichkeit geben, so jemanden wieder loszuwerden. Das ist so ein bisschen die Argumentation, die dahinter steckt.
Also Rechtstwitter geht nach dem Urteil absolut steil. Die AfD inszeniert sich natürlich in schönster Opferposition, also natürlich die Position der rechtlos gestellten Opposition. Und der vermutlich auch allen bekannte rechte Journalist Roland Tichy hat getwittert, parlamentarischer Brauch ist keiner, wenn es um Opposition geht. AfD verliert vor Bundesverfassungsgericht. Auch wenn jetzt die allermeisten Demokratinnen und Demokraten dieses Urteil aus Karlsruhe bestimmt im Ergebnis begrüßen, sollte man sich ja jenseits eigener Überzeugungen immer fragen, was, wenn es andersrum wäre, sozusagen. Was, wenn eine Partei, die einem persönlich näher steht, in der Opposition wäre und dann in solchen Verwaltungsfunktionen nicht repräsentiert würde? Wird hier mit zweierlei Maß gemessen und das Bundesverfassungsgericht segnet das, auch noch einstimmig übrigens ohne Gegenstimmen, einfach ab?
Also muss ein gleicher Maßstab angelegt werden, bei allen Fragen im Übrigen. Nicht nur bei dieser, sondern generell bei allen Fragen, die so das parlamentarische Geschäft so betreffen, zumindest solange jetzt eine Partei nicht verboten ist oder so, dann hat man natürlich einen Grund, einen anderen Maßstab anzulegen. Dass jetzt hier rechts Twitter durchdreht, dass hier sozusagen diese Reaktionen kommen, mei, da kann man die Uhr nachstellen. Das ist natürlich so, das ist auch völlig erwartbar. Auf der anderen Seite, das Bundesverfassungsgericht hat auch schon Entscheidungen im Sinne der AfD getroffen, also
sehr viele sogar,
in denen die AfD gewonnen hat und dann auch durchaus zu Recht und mit guter Begründung. Und es ist auch wichtig und richtig, dass da jede Partei und jeder eine Chance hat, sozusagen das überprüfen zu lassen. In den Fällen, in denen die AfD gewinnt, wird das natürlich abgefeiert. Ja, dann wird gesagt, ja super, und da sieht man mal, was die anderen Parteien mit uns machen wollen und jetzt haben wir endlich Recht bekommen. Das ist dann auch immer so ein kleines bisschen widersprüchlich. Ja, also wenn man gewinnt, zu sagen, toll, super, Bundesverfassungsgericht, yay. Wenn man verliert, zu sagen, das ist alles gesteuert und wir werden hier systematisch benachteiligt und so, da sollte man sich schon entscheiden. Also ich glaube, gerade dem Bundesverfassungsgericht kann man nicht unbedingt nachsagen, da eine einseitige politische Position einzunehmen. Ja, das halte ich für relativ abwegig.
Zum Schluss noch eine Frage. Können wir aus der Entscheidung aus Karlsruhe vielleicht auch was lernen, vielleicht zumindest Signale mitnehmen für den neuen Landtag in Thüringen? Da soll es jetzt am 26. September die konstituierende Sitzung geben. Und da gibt es jetzt auch schon arge Befürchtungen, wie soll das eigentlich laufen mit dem Landtagspräsidenten? Denn auch dort ist die AfD jetzt bekanntlich die stärkste Fraktion. Und die schlägt laut der Geschäftsordnung des Landtags einen Kandidaten oder eine Kandidatin für dieses Amt vor. Und wenn das zweimal nicht klappt und er oder sie nicht gewählt wird, dann ist nicht klar geregelt, wie es danach weitergeht. CDU, BSW, SPD und Die Linke haben schon angekündigt, keinen AfD-Politiker zum Landtagspräsidenten zu wählen. Kann man jetzt davon ausgehen, dass nach dieser Entscheidung aus Karlsruhe es einfacher geworden wäre, sich mit demokratischen Parteien zusammenzutun, um zu verhindern, dass jemand von der AfD Landtagspräsident wird?
Tja, das ist eine gute Frage. Also ich würde es nicht eins zu eins miteinander vergleichen. Was man vielleicht als große Linie da ein bisschen rausziehen kann, ist schon die starke Betonung der Autonomie eines Parlaments, die eigenen Angelegenheiten zu regeln. Autonomie des Parlaments heißt doch immer, Mehrheitsentscheidungen innerhalb dieses Parlaments zählen und können sich durchsetzen. Insofern, dieses Signal kann man vielleicht mitnehmen. Ob das jetzt aber das Problem, das in Thüringen droht, neben vielen weiteren im Übrigen, ja, da werden wir, glaube ich, noch viel erleben in der nächsten Zeit, ob das jetzt löst und in einer, sagen wir mal, smoothen, geregelten Weise jetzt da alles stattfinden kann, da würde ich doch ein großes Fragezeichen setzen. Aber die Tendenz, Parlament hat eine Autonomie, kann das selber regeln, viele Fragen zumindest, das ist nur begrenzt durch ein Verfassungsgericht überprüfbar, das kann man vielleicht auch auf diese Frage mitnehmen. Ja.
Herr Professor Fischer, ich danke Ihnen sehr. Wie gesagt, das Gespräch mit Professor Fischer war fast direkt nach dem Urteil vom Mittwoch. Und wie so häufig bei Urteilen aus Karlsruhe kann man nach so einer sehr knappen ersten Durchsicht vielleicht tatsächlich noch nicht wirklich sagen, welche Ausstrahlungswirkung so ein Urteil haben kann. Aber nach den Auswirkungen auf den neuen Landtag in Thüringen habe ich mich natürlich nicht allein gefragt, sondern auch Professor Ulrich Battis, sehr bekannter emeritierter Staatsrechtler der HU Berlin, hat bei WDR 5 am Donnerstagmorgen gesagt, auch der Landtag in Thüringen könne seines Erachtens mit Fug und Recht jetzt einen AfD-Kandidaten als Landtagspräsidenten durchfallen lassen. Battis erklärte das für etwas schwieriger als jetzt bei einem Ausschussvorsitz, meinte aber im Ergebnis, wäre diese Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts wohl durchaus übertragbar, auch wenn das Amt als Landtagspräsident ungleich wichtiger sei als der Vorsitz in so einem Parlamentsausschuss. Gelte doch auch im Kern der Landtagspräsident als neutral und eben nicht als Vertreter einer Partei. Und auch er habe eher einen organisatorischen Job. Er organisiert ja die Landtagsverwaltung. Also Battis zeigte sich deshalb ziemlich überzeugt, dass auch die Gerichte, wenn es in Thüringen am 26. September zum Schwur kommen sollte, wieder abstellen würden auf die Gewissensfreiheit und das freie Mandat der Abgeordneten. Die Abgeordneten könnten schließlich nicht gezwungen werden, ihr Wahlrecht in gewisser Weise auszuüben. Und das fand ich auch sehr schön. Die Vorsitzende des Zweiten Senats des Bundesverfassungsgerichts, Doris König, hat am Mittwoch bei der Urteilsverkündung gesagt, eine solche Wahl kann nur eine freie Wahl sein. Sehr hübsch.
Wir bleiben jetzt noch ein bisschen in Karlsruhe beim Bundesverfassungsgericht. Das hat nämlich am Dienstag das hessische Verfassungsschutzgesetz teilweise für verfassungswidrig erklärt. Da ging es um Datenerhebung und Übermittlungsbefugnisse des Landesamts für Verfassungsschutz. Sowas kommt vor. Das ist ja quasi schon üblich geworden, dass Landesgesetzgeber mit Gesetzen um sich werfen und dann schauen, ob etwas über den Karlsruher Zaun fliegt. Hier ist der Beschluss noch einmal etwas unangenehmer, weil der Gesetzgeber schon auf neuere Rechtsprechung reagiert hatte, meinte es jedenfalls, und trotzdem nun noch einmal scheiterte.
Aber Bayern ist doch auch schon auf die Nase gefallen vor 2 Jahren. Damals ging es um Handyortung, um Online-Durchsuchungen und um V-Leute, eins meiner Lieblingsthemen. Worum ging es hier?
Ähnlich gelagert, und diese Bayern-Entscheidung war auch eine, auf die der Gesetzgeber reagieren wollte. Also die Regeln
der hessische.
Der hessische, genau. Mhm. Die Regeln des HVSG, des hessischen Verfassungsschutzgesetzes, sahen auch hier Handyortung vor, den Einsatz verdeckter Ermittler und die Abfrage von Flugdaten. Gegen die konkreten Regeln hatten hier 5 Beschwerdeführer geklagt. Sie wurden von mehreren NGOs unterstützt, unter anderem der Gesellschaft für Freiheitsrechte GFF, mit denen sprechen wir auch gleich noch. Und grundrechtlich ging es, wie in solchen Fällen immer, ums allgemeine Persönlichkeitsrecht, Artikel 2 in Verbindung mit 1.1, hier in der Ausprägung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung. Hier fehlten den Richtern vor allem Eingriffsschwellen, also Maßgaben im Gesetz, die verhindern, dass zu flugs in dieses Grundrecht eingegriffen wird und wegen zu nichtiger Anlässe.
Es ging ja jetzt um 3 Aspekte. Handyortung, die Abfrage von Flugdaten und wieder den Einsatz verdeckter Ermittler. Das sind aber doch eigentlich alles Standardwerkzeuge von Verfassungsschützern, oder?
Genau, Karlsruhe hat natürlich jetzt auch nicht gesagt, das geht alles nicht. Das geht grundsätzlich alles durchaus. Man will ja schließlich die Verfassung schützen. Und der Grundsatz ist so ein bisschen, je gefährlicher die Lage, desto mehr darf man in Grundrechte von Bürgern eingreifen. Das gilt aber eben auch andersrum. Das heißt also, wenn es nicht so gefährlich ist, darf man nicht so sehr eingreifen. Eigentlich keine Rocket Science, aber ich kann das nochmal ein bisschen ausfächern an den einzelnen Aspekten. Bei der Handyortung ging es eben darum, ein eingeschaltetes Handy zu orten. Das kann ein sehr intensiver Grundrechtseingriff sein, weil man natürlich leicht ein Bewegungsprofil erstellen kann und dann erfährt man alles Mögliche über einen Menschen. Das haben wir immer wieder bei Datenschutzdebatten, also Datenschutz im weitesten Sinne. Und bei einer engmaschigen Überwachung, wie sie hier angedacht war, ist das dann ein schwerwiegender Grundrechtseingriff. Hier fehlte also eine hinreichende Eingriffsschwelle. Man spricht dabei von einer Beobachtungsbedürftigkeit, die sich eben aus den Anhaltspunkten ergibt, dass da nun gegen Verfassungsschutzgüter verstoßen werden sollte, von denjenigen, die beobachtet werden sollen. Und im Einzelnen technisch wird dann unterschieden, ob mit Einsatz technischer Mittel für Bewegungsprofile gearbeitet wird. Aber das ist im Grunde ein Detail. Es geht letztendlich darum, wie wird abgewogen. Und hier ging es eben darum, dass engmaschige Bewegungsprofile möglich sind. Mehr als 3 Tage lang konnte mehrfach täglich also da angezapft werden. Und damit war also nicht gewährleistet, dass die Potentialität wirklich ausreicht. Also Potentialität, auch wieder so ein Verfassungsschutzbegriff. Wie wahrscheinlich ist es, dass es zu einer Bedrohung der Verfassungsschutzgüter kommt? Bei der Abfrage von Flugdaten liegt es ganz ähnlich. Auch dort sind Grundrechtseingriffe aber nur von erhöhtem Gewicht. Es gibt also den schwerwiegenden Grundrechtseingriff und den Eingriff von erhöhtem Gewicht. Das ist nicht ganz so hoch. Und auch hier war die Beobachtungsbedürftigkeit nicht ausreichend ausdefiniert. Es müsste also irgendwie nachgewiesen werden, dass da nun eine vermeintliche Bestrebung oder Tätigkeit vorhanden ist, weswegen man jetzt diese Flugdaten abgreift. Denn auch Flugdaten können natürlich Mitteilungen machen über das persönliche Leben. Und beim letzten Punkt ging es um Einsatz verdeckter Ermittler. Auch hier fehlte die hinreichende Eingriffsschwelle. Und da ging es darum, dass der Staat natürlich da so ein Vertrauen schafft durch solche verdeckten Ermittler und Geheimhaltungsinteresse überwinden will, so wird es dann ausgedrückt, um die Preisgabe von Informationen zu verleiten. Also ja, verdeckte Ermittler halt, ne? Und das kann natürlich auch sehr schwer wiegen. Und das Eingriffsgewicht K da kann natürlich stark variieren, ne? Also je nachdem, wie hoch ist die Bedrohungslage, was will man da alles rauskriegen. Und je länger der Einsatz verdeckter Mitarbeiter dauert, desto tiefer gehende Vertrauensbeziehungen entstehen und desto mehr private Informationen kann man natürlich rauskriegen. Und diese Abstufung war im Gesetz eben auch nicht richtig wiedergegeben. Es ist ein sehr langes Urteil. Wer sich dafür die Details interessiert, der kann, sollte da mal reinschauen. Das ist ganz interessant.
So, jetzt hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, geht so alles nicht. Was ist die Rechtsfolge?
Genau, es ist im Wesentlichen ein Unvereinbarkeitsbeschluss. Also der Gesetzgeber muss nacharbeiten. Die Regeln gelten bis 31. Dezember 2025 fort mit allerlei Maßgaben. Da hat das Bundesverfassungsgericht also schon alle möglichen Einschränkungen reindiktiert, die natürlich Inspiration sein können für den Gesetzgeber. Also nur punktuelle Handyortung, nur bei höherer Potentialität und so weiter. Es gibt aber eine Norm, die ist tatsächlich richtig nichtig. Das ging in mancher Presseberichterstattung so ein kleines bisschen unter, habe ich den Eindruck. Und da ging es um Übermittlungsbefugnisse. Das geht also darum, dass der Verfassungsschutz an Strafermittler Daten durchleitet. Grundsätzlich gilt hier, übermitteln ist wie neu erheben. Man macht da also keinen Unterschied. Das heißt, diese ganzen Voraussetzungen, die eine Strafbehörde hätte, die müssten da dann auch vorliegen. Die Übermittlung an Strafverfolgung soll also bei besonders schweren Taten gehen. So stand es in 20a HVSG drin. Und das ist dann näher bestimmt. Ohne jetzt hier mich komplett in Details verlieren zu wollen, besonders schwere Taten, das reicht nicht, einfach nur eine bestimmte Kategorie aufzumachen. Man kann nämlich auch gegen Verfassungsschutzgüter ein kleines bisschen verstoßen und dann ist es keine besonders schwere Taten. Es können aber andersrum auch andere Straftaten so schwer sein, dass sie eben unter besonders schwer fallen. Das war alles zu pauschal geregelt und deswegen ist die Pipeline tatsächlich weggerissen, denn Nichtigkeit heißt, ist weg. Das heißt, da fließt zurzeit nichts mehr.
Du hast jetzt darüber mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte gesprochen. Was sagen die denn zu alledem? Die haben das Verfahren ja mit nach Karlsruhe gebracht.
Genau, die sind Kläger, also wirklich Partei und die haben natürlich auch strategische Klageinteressen und die koordiniert David Werdermann, der ist dort Verfahrenskoordinator und ich habe ihn auch gefragt, was eigentlich diese Entscheidung im Lichte unserer aktuellen Sicherheitsdebatten bedeutet und auch mit Blick auf eine womöglich nicht mehr ganz so liberal-bürgerrechtlich orientierte Bundesregierung, wenn wir bei der nächsten Wahl vielleicht zum Beispiel eine große Koalition kriegen. David Werdermann, herzlich willkommen.
Ja, hallo.
Sie sind Jurist und Verfahrenskoordinator bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte, der GFF. Wir haben jetzt diese Entscheidung. Der hessische Landesgesetzgeber muss nachbessern. Es geht um Handyordnung, um Einsatz verdeckter Ermittler, um Abfrage von Flugdaten. Sie haben jetzt im Nachgang der Entscheidung von einer grundrechtsfreundlichen Rechtsprechung gesprochen. Aber ist denn das eigentlich jetzt ein Grund zum Jubeln? Derzeit scheinen doch in der Öffentlichkeit fast Ängste vor Terrorismus und andere Straftaten die Debatte zu dominieren und nicht die Freiheitsliebe.
Es ist zumindest ein Grund zu jubeln, wenn einem die Grundrechte
am Herzen liegen. Wir erleben gerade eine hysterisch geführte Debatte teilweise, wo zwar Sicherheit versprochen wird, die in vielen Fällen aber auch so nicht eingehalten wird, können wir erleben. Vorschläge, die nichts weiter sind als Symbolpolitik, wenn man sich an diese Waffenverbotszonen, wenn man das sich vor Augen führt. Und wir erleben, dass halt Grundrechte auch unter dieser aktuellen Ampelkoalition erodieren. Also das sind teilweise Vorschläge, die schon seit Jahren auch von aus dem Innenministerium kommen und jetzt offenbar unter dieser Regierung auch umgesetzt werden sollen. Und wir als Gesellschaft für Freiheitsrechte betrachten das halt mit großer Sorge. Und deswegen ist diese Entscheidung jetzt auch des Bundesverfassungsgerichts, die sich ja einreiht in eine Reihe von grundrechtsfreundlichen Entscheidungen, ein wichtiger Gegenpol, gerade in solchen Zeiten.
Wir kommen gleich noch auf die Fernwirkungen dieser Entscheidung zu sprechen. Gucken wir noch einmal ganz kurz auf die Entscheidung selbst. Warum musste der hessische Gesetzgeber denn nun quasi zweimal ermahnt werden? Es gab ja schon vorher aktualisierte Rechtsprechung zum Bayerischen Verfassungsschutzgesetz, auf die der hessische Gesetzgeber eigentlich reagiert zu haben meinte. Und trotzdem hat es jetzt nicht geklappt. Woran liegt sowas?
Ja, genau. Also es ist die Entscheidung zum Bayerischen Verfassungsschutzgesetz von 2022, die wir damals auch schon erstritten hatten, war ja sozusagen die erste große Entscheidung zum Verfassungsschutzrecht. Also da wurden erstmals Maßstäbe gesetzt, sowohl für die Datenerhebung durch die Verfassungsschutzämter als auch für die Datenübermittlung. Und der Gesetzgeber hat das durchaus gesehen und ist ja auch tätig geworden, aber er hat teilweise eine sehr eigenwillige Lesart dieser Entscheidung sozusagen bevorzugt und teilweise hat er, ja, ich würde sagen, eher schlampig oder ja nicht besonders sorgfältig gearbeitet und hat eben diese Maßstäbe, die das Bundesverfassungsgericht aufgestellt hat, nicht eins zu eins umgesetzt. Und deswegen haben wir gesagt, die Verfassungsbeschwerde gegen das hessische Verfassungsschutzgesetz, die ist ja schon älter, die ist ja schon 5 Jahre alt. Wir haben die dann sozusagen geschaut, was hat der hessische Gesetzgeber gemacht, was hat er geändert, haben teilweise auch gesagt, okay, diese Rüge oder die andere Rüge nehmen wir zurück. Aber in beiden Teilen haben wir an unserer Verfassungsbeschwerde festgehalten und haben die angepasst auf das neue Gesetz. Und ja, das Verfassungsgericht hat jetzt bestätigt, die Änderung reicht nicht aus und das Gesetz ist weiterhin verfassungswidrig.
Sie klagen auch in Bayern noch einmal. Dort geht es insbesondere um die Übermittlung persönlicher Daten an private Stellen. Sonst geht es ja allgemein um Datenerfassung durch den Staat. Haben Sie da Beispiele oder Szenarien, die diese ja meist abstrakt wirkende Gefahr irgendwie verdeutlichen können, mit denen irgendwie ein Grundrechtsbewusstsein auch sozusagen geweckt werden kann, obwohl wir eine Debatte haben, die eher von der Sicherheitsseite gerade geführt wird?
Ja, also in Bayern greifen wir, wie gesagt, nur eine einzelne Bestimmung an. Da geht es um die Datenübermittlung vom Verfassungsschutz an private Stellen. Das können beispielsweise Arbeitgeber oder Arbeitgeberinnen sein, das können Vermieterinnen und Vermieter sein. Können theoretisch auch Personen aus dem persönlichen Umfeld sein, wenn man irgendwie im Verein tätig ist oder ähnliches. Und daran erkennt man auch schon, dass das schon sehr weitreichende Konsequenzen haben kann. Also es kann auch durchaus eher weniger schwerwiegende Konsequenzen haben. Ne? Man will zum Beispiel einen Saal für eine Veranstaltung anmieten und kriegt dann diesen Saal nicht. Dann kann man sich vielleicht einen anderen Veranstaltungssaal anmieten. Aber es kann halt eben auch dazu führen, dass man den Job verliert oder dass einem das persönliche Umfeld wegbricht und man letztendlich sozial isoliert wird. Und das sind jetzt keine ganz theoretischen Überlegungen. Es gibt tatsächlich einen prominenten Fall aus Sachsen, wo ein muslimischer Wissenschaftler, der zu Unrecht in den Fokus der Verfassungsschutzämter gelangt ist, mehrere Jobs verloren hat, dann jahrelang auch teilweise sogar von Sozialleistungen leben musste. Genau, und das sind dann ganz konkrete Konsequenzen von solchen Datenübermittlungen. Und dagegen klagen wir jetzt zusammen mit einigen Aktivistinnen aus der Klimabewegung und versuchen, diese Norm halt aufzukippen.
Wie suchen Sie sich denn eigentlich die Fälle aus? Gibt es da Landesregierungen, die besonders lange Finger haben oder machen Sie das nach strategischen Erwägungen, wo Sie vielleicht besonders gut durchkommen, wo Sie Alliierte finden? Wie machen Sie das? Weil das ist ja eine Form von des strategischen Klagens, also gibt es auch eine Klagestrategie.
Ja genau, wir monitoren erstmal sozusagen Gesetze in diesem Bereich und haben ja von Anfang an auch einen Schwerpunkt gehabt im Bereich der Sicherheitsgesetzgebung, das heißt besonders Polizeigesetze, Verfassungsschutzgesetze, auf Bundesebene dann auch das Bundesnachrichtengesetz. Und wir
schauen uns diese Gesetze genau an und überlegen dann, wo verstoßen diese Gesetze gegen Grundrechte. Und das wird dann geprüft. In dem Fall ist es jetzt so, dass das Verfassungsschutzgesetz, da gibt es ja wie gesagt diese Leitentscheidung von 2022, eigentlich hat die Ausstrahlungswirkung auf sämtliche Bundesländer und auf den Bund. Auf Bundesebene wurde jetzt zum Teil das Nachrichtendienstrecht schon überarbeitet, also die Übermittlungsvorschriften wurden schon überarbeitet. Da haben wir uns dagegen entschieden, dagegen zu klagen, weil das weitgehend in unserer Ordnung ist. In Bayern haben wir uns halt diese Norm, die auf Bundesebene zum Beispiel deutlich besser geregelt ist, haben wir diese Norm zur Übermittlung von privaten Stellen uns rausgegriffen und haben gesagt, hier wollen wir nochmal einen Punkt setzen. Ansonsten ist das eigentlich auch, also werden die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts eigentlich weitgehend umgesetzt. In Hessen haben wir jetzt gerade gesehen, wurden sie nicht umgesetzt. Da haben wir deswegen weitgehend an der Verfassungsbeschwerde festgehalten. Und es gibt halt eine Reihe von Bundesländern, die gerade dabei sind, ihre Verfassungsschutzgesetze zu überarbeiten. Und das beobachten wir natürlich genau und wo wir Erfolgsaussichten sehen und das auch ein Erfordernis dafür sehen, dass dort ja die Grundrechte gestärkt werden. Da klagen wir dann.
Schauen wir mal kurz auf die Bundesebene. Dort gibt es ja in der Koalition noch die FDP, die ja ihren Anliegen, glaube ich, am nächsten steht von den drei Ampelparteien. Das BMJ, der FDP geführt, hat ja auch im Januar begonnen, die Überwachungsgesamtrechnung aufstellen zu lassen, hat einen Auftrag gegeben an das Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht. Und das soll nun die Sicherheitsgesetze in Deutschland evaluieren. Wie viel Hoffnung hegen Sie, dass so ein Bericht, sofern er denn dann irgendwann mal kommt, überhaupt den Hunger von Sicherheitsbehörden nach mehr Befugnissen stillen wird? Oder ist das nur etwas für die Galerie und etwas, das die Liberalen sich dann um den Hals hängen können?
Nein, ich denke nicht. Ich glaube schon, dass das einen Impuls setzen kann, auch Überwachungsgesetze mal zurückzunehmen. Wir erleben ja gerade mal wieder, dass ein wirklich schreckliches Attentat letztendlich dazu führt, dass sehr voreilig Verschärfungen vorgenommen werden. Und das haben wir in den letzten Jahren immer mal wieder gehabt. Und so kommt es halt, dass immer wieder neue Überwachungsgesetze dazukommen, aber nie gefragt wird, sind die denn alle notwendig? Sind sie effektiv? Und überschreitet nicht irgendwann das Maß an Überwachung das, was in einer demokratischen und liberalen Gesellschaft zulässig ist und was in einer solchen Gesellschaft auch hinnehmbar ist? Und gerade dafür, für so eine Gesamtbetrachtung, braucht man natürlich so eine wissenschaftliche Evaluation. Und da denke ich schon, dass diese Pläne, die es da jetzt gibt, dass die da einen Schritt in die Richtung sind.
Zumindest die Innenminister scheinen dem aber ein bisschen zu widersprechen. Da habe ich einen Beschluss gefunden von der Innenministerkonferenz aus dem Juni. Die stellten fest, obwohl es noch keinerlei Bericht gibt, auch noch nicht übrigens einen nicht öffentlichen Zwischenbericht, dass ja nun wegen einer äußeren Sicherheit auch eine Zeitenwende eingetreten ist. Der Begriff wird ja gerne verwendet inzwischen. Internationale Entwicklungen auch eine neue Qualität für die innere Sicherheit und die Bedrohungslage hätten und so weiter und so fort. Internetbasierte Kriminalität, organisierte Kriminalität, Spionage, es wird da vieles aufgezählt. Und dann wird da schlicht gesagt, die sogenannte Überwachungsgesamtrechnung fußt aus Sicht der IMK auf einem eindimensionalen Freiheitsverständnis. Und dann, ich zitiere es jetzt nur sinngemäß, brauchen wir nicht, bringt nichts. Und insbesondere so eine Kommission, die dann sozusagen Gesetzesvorhaben beurteilen soll, das lehnen die alles ab. Haben Sie da ein bisschen zu viel Glauben in die Politik, dass sie sich jetzt auf solche Berichte stützt und sagt, stimmt, da sind wir jetzt ein bisschen zu weit?
Also ich denke, dass diese Evaluation, die es jetzt geben soll, erstmal ein wichtiger Debattenbeitrag ist. Welche Konsequenzen dann daraus folgen, das wird man sehen. Ich mache mir da auch keine Illusion. Also ich glaube, die Innenministerien, die werden da jetzt nicht von heute auf morgen wesentliche Teile der Überwachungsgesetze zurücknehmen. Aber ich denke schon, dass an der einen oder anderen Stelle möglicherweise auch festgestellt wird, ja, das ist vielleicht, geht über das hinaus, was erforderlich ist und das wird zurückgenommen. Oder zumindest, dass auch dann das Ergebnis davon ist, wir haben schon ein sehr hohes Maß an Überwachung erreicht durch die verschiedenen Verschärfungen. Seit 9-11 eigentlich schon, also schon seit vielen Jahren. Wir müssen jetzt halt besonders vorsichtig sein und nicht alles, was jetzt technisch möglicherweise neu möglich ist, wir denken an die biometrische Gesichtserkennung, die jetzt neu eingeführt werden ist, nicht alles, was technisch möglich ist, wollen wir als freiheitliche, demokratische Gesellschaft auch einführen. Und da kann auch letztendlich so ein Stoppschild sozusagen von diesem Bericht ausgehen.
Mhm. Gucken wir nochmal ganz kurz auf die politische Entwicklung. Ich hatte die Dynamik in der Ampel schon geschildert. Nancy Faeser scheint jetzt nicht unbedingt eine eifrige Helferin zu sein bei dieser Gesamtrechnung. Und wenn man jetzt auf die Zukunft schaut, sieht es nicht unbedingt aus, dass die FDP den Kanzler stellen wird. Es sieht vor allen Dingen nicht so aus, als wäre die FDP überhaupt noch dabei. Man kann also davon ausgehen, es könnte eine schwarz-rote Koalition wieder geben unter Führung eines möglichen Kanzlers Merz. Wie blicken Sie darauf und was bedeutet das dann wohl für Ihre Arbeit?
Ja, also wir hoffen natürlich, dass die Politik nicht mit dem weitermacht, wie sie es in den letzten Jahren gemacht hat. Also immer weitere Verschärfungen. Wir sehen aber auch schon jetzt unter der aktuellen Ampelregierung, dass jetzt massive Verschärfungen des Sicherheitsrechts drohen. Das werden wir auch prüfen. Das werden wir auch jetzt im parlamentarischen Verfahren auch schon kritisieren, dass dort als verfassungswidrige Gesetze verabschiedet werden sollen. Und wenn halt eine schwarz-rote Koalition möglicherweise nach der nächsten Bundestagswahl ins Amt kommen würde und dann möglicherweise dieser noch in Teilen zumindest Widerstand der Liberalen und auch der Grünen, wenn der dann wegbrechen sollte, dann droht natürlich noch ein viel schärferer Kurs. Und da werden wir natürlich auch gegen vorgehen und gegebenenfalls auch vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Da bin ich recht zuversichtlich, dass dort erstmal die grundrechtsfreundliche Rechtsprechung zumindest fortgesetzt wird.
Also Ihnen wird die Arbeit nicht ausgehen. Ganz herzlichen Dank, David Werdermann. Vieles hängt dann also am Bundesverfassungsgericht und an NGOs wie der GFF. Und es zeigt sich auch hier wieder mal, wie wertvoll das Bundesverfassungsgericht ist in einer Zeit, in der alle ins Sicherheitshurra verfallen, vielleicht auch intern im BMJ nach einem Regierungswechsel.
Das pralle Leben.
Jetzt machen wir noch mal ein bisschen was Handfestes nach all dem Verfassungsrecht. Ich habe noch ein schönes Urteil vom Bundesarbeitsgericht dabei. Das ist ja nicht nur für Arbeitsrechtlerinnen und Arbeitsrechtler interessant, sondern wir sind ja fast alle entweder Arbeitgeber oder Arbeitnehmerinnen. Das Bundesarbeitsgericht hat entschieden, dass ein Unternehmen einem ehemaligen Mitarbeiter Schadensersatz von über 80.000 Euro zahlen muss, weil es keine Ziele einvernehmlich mit ihm vereinbart hat, sondern ihm seine Bonusziele einfach mal einseitig festgelegt hat.
Ja, also das Unternehmen hat einseitig gesagt, so, du machst jetzt das und sich nicht darum geschert, ob die erfüllbar sind oder nicht?
Ganz so war es natürlich auch nicht, sondern das hatten die vertraglich vereinbart, dass es okay wäre, wenn das Unternehmen die einseitig vorgibt, wenn man sich nicht einig wird über die Zielvorgaben. Vielleicht mal einmal kurz von vorne. Im Vertrag war vereinbart, dass der gute Mann, das war übrigens ein Development Director für das Ressort Schiffe. Ich habe mir überlegt, angesichts des Gehalts, dass ich das vielleicht auch werden sollte. Also der kriegt ein Grundgehalt von stattlichen 180.000 pro Jahr plus nochmal eine erfolgsabhängige variable Vergütung von weiteren maximal 180.000 Euro. Die will man natürlich schon gerne irgendwie haben. Also für alle, die jetzt vielleicht nicht unbedingt Arbeitsrecht machen im Daily Business und das vielleicht auch selber noch nie hatten, so eine Bonusvereinbarung ist eigentlich ziemlich üblich zur Mitarbeitermotivation. Das nennen Arbeitsrechtlerinnen Tantieme gerne. Das heißt, man vereinbart zu einem idealerweise frühen Zeitpunkt im Jahr bestimmte konkrete Ziele, die der oder die Mitarbeitende dann bis zu einem Zeitpunkt X, meistens ist das Jahresende oder Geschäftsjahresende, erreichen muss. Und wenn die erfüllt werden, dann gibt es das Ganze. Oder wenn sie halt anteilig erfüllt werden, gibt es anteilig nochmal Geld aufs normale Fixgehalt obendrauf. Das ist auch normal. Darüber gibt es relativ oft Streit in Unternehmen. Also so ganz banale Sachen. Die Ziele werden dann zu spät vereinbart oder es wird komplett vergessen, die Ziele zu vereinbaren. Da hat das BAG schon zu entschieden. Das ist grundsätzlich das Problem des Arbeitgebers. Mitarbeitende kriegen das Geld dann trotzdem, wenn sie darauf hingewiesen haben, dass sie ja noch keine Ziele bekommen haben. Oder eben, und darum ging es auch hier, man kann sich gar nicht erst auf gemeinsame Ziele einigen. Hier hat man nämlich nach Ablauf der Probezeit irgendwie relativ schnell festgestellt, das Verhältnis war jetzt nicht mehr so super. Der Arbeitnehmer hat dann gesagt, jetzt lass uns doch mal über die Zielvereinbarung sprechen. Die Arbeitgeberin hat gesagt, nö, schick du uns doch mal was. Dann hat sie doch irgendwie was vorgeschlagen. Er hat was anderes vorgeschlagen und gesagt, das, was ihr mir hier gebt als Zielvereinbarung, das irgendwie hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was ich wirklich mache und bisher gemacht habe. Und dann hat die Arbeitgeberin gesagt, das, was du willst, das sind ja gar keine zusätzlichen Ziele, sondern du willst eigentlich nur dafür bezahlt werden, dass du das tust, was eh dein Job ist. Das kennt man ehrlich gesagt alles so ein bisschen. Das sind so die klassischen Argumente, die dann immer ausgetauscht werden, wenn man sich nicht so richtig auf Ziele einigen kann. Vor allem, wenn da eben Geld dran hängt oder in diesem Fall sogar sehr, sehr viel Geld. Aber dann, und das ist halt nicht mehr so der Normalfall, hat die Arbeitgeberin diese Ziele einfach einseitig festgelegt und hat sich dabei auf den Arbeitsvertrag des guten Mannes berufen. in dem drin stand, dass die Tantieme abhängig vom Erreichen von Zielen gezahlt werden. Und drei wesentliche Kriterien sollten für jedes Jahr vereinbart werden. Und dann sollten die drei Kriterien nicht zwischen dem Mitarbeiter und der Gesellschaft vereinbart werden, werden diese seitens der Gesellschaft nach billigem Ermessen vorgegeben. Ja, und dann haben die das halt so gemacht. Ja, dann folgte so der normale Verlauf. Der Mitarbeiter war dann recht oft krank, dann war er im Urlaub und dann hat er gekündigt und war weg. Aber natürlich wollte er gern seinen Bonus noch haben für dieses Jahr. Der ist dann aber kein Bonus mehr, sondern wandelt sich um in einen Schadensersatzanspruch wegen ihm entgangener, erfolgsabhängiger, variabler Vergütung. Jura-Podcast 280 Absatz 1 und 3 in Verbindung mit § 283 Satz 1 und 252 BGB.
Wir fragen das alles zum Schluss ab übrigens.
Selbstverständlich. So, das Bundesarbeitsgericht hat gesagt, der gute Mann hat recht. Das Unternehmen hat laut dem BAG schuldhaft seine Pflicht verletzt, mit dem Arbeitnehmer eine Zielvereinbarung abzuschließen und durfte die auch nicht einseitig ersetzen.
So, du hast schon so deine Jurabrille aufgesetzt. Kommt jetzt ein richtiger Deep Dive, wo wir dann das Ganze auch noch am AGB-Recht durchdeklinieren?
Ein bisschen, aber ganz, ich mach's ganz kurz.
Ich kann's kaum erwarten.
So, du hast völlig recht, denn diese Tantiemenklausel im Arbeitsvertrag wird am AGB-Recht gemessen. Das ist nämlich mindestens eine sogenannte Einmalbedingung nach § 310 Absatz 3 Nummer 2 BGB. Also das sind Bedingungen, die nur zur einmaligen Verwendung bestimmt sein können, wenn aber der Verbraucher aufgrund der Vorformulierung auf ihren Inhalt keinen Einfluss nehmen konnte. Und das kann eben auch in Arbeitsverträgen so sein. Das ist ständige Rechtsprechung des BAG. Das unterliegt deshalb der vollen Inhaltskontrolle. Und das BAG hat gesagt, diese Klausel war zwar hinreichend transparent. Jeder Mensch versteht da, dass man nicht einfach sein Geld kriegt, sondern dafür neben dem Vertrag nochmal abweichend Ziele vereinbaren muss. Aber das sei eine unangemessene Benachteiligung. Also 307 Absatz 2 BGB. Der Arbeitgeber kann zwar Ziele einseitig vorgeben, das geht theoretisch, das nennt man dann übrigens Zielvorgabe und eben nicht Zielvereinbarung. Das sind so einfach zwei unterschiedliche Sachen, das ist in bestimmten Konstellationen möglich. Aber so wie hier könnte der Arbeitgeber laut dem BAG die vertraglich vereinbarte Rangfolge von Zielvereinbarung, also wir besprechen das zusammen, und Zielvorgabe, Arbeitgeber knallt mir einfach irgendwas rein, unterlaufen. Denn diese Klausel sei viel zu offen. Also dieses, sollten die Ziele nicht vereinbart werden, gibt der Arbeitgeber sie vor, das geht so nicht, sagt das BAG. Denn dann könnte der Arbeitgeber ja einfach irgendwie völligen Quatsch vorschlagen, also was völlig irgendwie Absurdes, was überhaupt nichts mit dem Job zu tun hat, was total unerreichbar ist, oder auch einfach die Verhandlungen abbrechen und würde damit schon selber die Bedingung dafür setzen, dass er die Ziele einfach vorgeben kann. Das ist aber halt gerade nicht der Sinn der Sache, denn auch nach dem Vertrag sollte es ja eigentlich so laufen, dass die das eigentlich zusammen machen und nur wenn es wirklich gar nicht klappt aus irgendwelchen Gründen, dass dann das Unternehmen irgendwie vorgeben kann. Und das BAG sagt auch, das setzt den Arbeitnehmer ganz klar unter Druck, eben in der Verhandlung nichts zu sagen, was der Arbeitgeberin einfach nicht passen könnte, weil er ja dann immer Angst haben muss, die brechen einfach die Vertragsverhandlungen ab und dann machen sie eine Zielvorgabe.
Und was heißt das jetzt für den konkreten Fall? Die Klausel ist also einfach unwirksam?
Ja, fast. Außer Satz 3 der Klausel bleibt erhalten, nämlich die Festlegung der Tantieme und deren Höhe hängen vom Erreichen von Zielen ab. Und die werden halt mit drei wesentlichen Kriterien im Jahr festgelegt. Es bleibt dann, sagt das BAG, bei den Grundsätzen über die Durchführung und das Scheitern einer Zielvereinbarung. Auch deshalb habe ich das mitgebracht, weil ich das eigentlich ganz schön finde, weil dieser Fall halt wirklich, wirklich häufig vorkommt. Und das ist so ein typischer, abends in der Kneipe wird man gefragt, was mache ich denn jetzt, weil du bist doch Juristin. Der Arbeitgeber muss Verhandlungen führen und realistische Ziele anbieten in solchen Sachen. Und der Arbeitnehmer muss ernsthaft die Möglichkeit haben, auf diese Ziele Einfluss zu nehmen, sagt das BAG. Und wenn das nicht klappt, dann trägt der Arbeitgeber die Beweislast dafür, dass keine Ziele vereinbart wurden aus Gründen, die der Arbeitnehmer zu vertreten hat. So, und das ist hier dem Unternehmen nicht gelungen. Das BAG hat das dann selbst bewertet und hat gesagt, naja, also einmal zu schreiben, ja, lass uns nochmal drüber sprechen, reicht halt nicht. Der Arbeitnehmer hatte hier Gegenvorschläge gemacht und es gab aus Sicht der Arbeitgeberin keinen Grund anzunehmen. Das Ganze sei so verfahren, dass man sich da irgendwie nicht mehr einigen könnte, sondern die hätten sich halt einfach nochmal zusammensetzen müssen und nicht die Ziele einfach raushauen. Und das bedeutet jetzt nochmal ganz kurzer Deep Dive Jura. Ziele für die Vergangenheit kann man nicht mehr machen, weil die sind ja nicht mehr erfüllbar und sie können vor allem ihren Zweck nicht mehr erfüllen, Mitarbeitermotivation zu entfalten. Was bedeutet das? Unmöglichkeit. 275 BGB. Und dann gibt es halt Schadensersatz nach 280 Absatz 1 und Satz 3 in Verbindung mit 283 BGB. Und Der Höhe nach gibt es nach 252 BGB eben auch entgangenen Gewinn. Und da stellt man dann bei Bonusvereinbarungen darauf ab, was hätte der Typ im Normalfall bekommen. Und auch das finde ich tatsächlich interessant. Es ist jetzt nicht so, dass man dann immer den vollen Bonus bekommt, wenn nichts vereinbart wurde oder der Arbeitgeber da irgendwie Bockmist gebaut hat. Aber tatsächlich ist es grundsätzlich so, dass das BAG dann davon ausgeht, dass ein Arbeitnehmer seine vereinbarten Ziele erreicht hätte, wenn nicht eben der Arbeitgeber irgendwas Besonderes vorträgt, um darzulegen und zu beweisen, nö, der hätte die nicht erreicht. Bedeutet, der Mann kriegte hier für seine 6 Monate oder so, die er da war, er war ja nicht sehr lange da, man verstand sich ja nicht so richtig gut, frasst seinen kompletten Bonus.
Also ich habe ja selten erlebt, dass du mit so viel Leidenschaft in einen Fall reingegangen bist.
Ich habe tatsächlich so ein Interesse am Arbeitsrecht und ich finde diese Bonusvereinbarung auch echt interessant. Naja. Also da schlagen natürlich auch immer zwei Herzen in meiner Brust, weil einerseits habe ich selber Bonusziele und andererseits vereinbare ich natürlich Bonusziele mit meinem Team. Deswegen kenne ich die Problematik von beiden Seiten auch schon seit vielen Jahren. Und ich finde den Fall einfach wirklich interessant, weil es einfach viele von uns auch betrifft. Und zwar nicht nur als Beratende, sondern auch einfach als Menschen in eigener Sache. Und daher, liebe Arbeitsrechtlerinnen und Arbeitsrechtler in den Unternehmen, bitte achtet doch auf faire Klauseln auch und gerade wenn ihr Zielvorgaben machen wollt, das könnt ihr ja unter bestimmten Voraussetzungen machen, aber das müsst ihr dann halt schon irgendwie klar reinschreiben. Und liebe Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, denkt dran, aktiv nach euren Zahlen zu fragen, weil sonst gibt es womöglich nichts. Und denkt aber doch auch dran, dass euer Arbeitgeber in aller Regel euch nicht ärgern will mit Zielvorgaben, sondern motivieren und dass ihr vielleicht versucht, gemeinsam bestimmte gute und motivierende Ziele zu finden. Und nur wenn ihr vielleicht eine unwirksame Klausel im Arbeitsvertrag habt und das lest und denkt, das ist aber jetzt vielleicht doch irgendwie merkwürdig, dann muss man ja vielleicht nicht unbedingt nachverhandeln. Dafür gibt es ja noch das AGB-Recht.
So, das ist jetzt mehr als genug Arbeitsrecht für einen Selbstständigen und deswegen kommen wir jetzt zu etwas anderem.
Du bist so selbstsüchtig manchmal. Unglaublich.
Deswegen kommen wir jetzt erstmal zu ein paar Updates. Es gibt eine neue Klimaklage und zwar von zehntausenden Klägern und Umweltverbänden. Da sind unter anderem Greenpeace dabei und German Watch. Das Bundesverfassungsgericht hatte ja 2021 entschieden, dass der Klimaschutz Verfassungsrang hat. Das war der berühmte Beschluss, der besagte, die morgen verbleibenden Freiheitsgrade müssten auch heute berücksichtigt werden. Die berühmte intertemporale Freiheitssicherung. Die Kläger rügen nun die unzureichende Ambition der deutschen Klimaschutzziele und die Schwächung der Steuerungsarchitektur des Klimaschutzgesetzes in der Fassung von Juli 2024 und eben die Verletzung der intertemporalen Freiheitsrechte. Und ergänzend rügen die Beschwerdeführer teilweise noch die mangelnde Ausfüllung staatlicher Schutzpflichten. Naja, vorher gab es schon mal eine Verfassungsbeschwerde ähnlicher Gestalt von der Deutschen Umwelthilfe aus dem Juli. Die wollen die Umweltverbände jetzt auch gern verbunden wissen. Und sie kündigen weitere Verfassungsbeschwerden gegen den Verkehrssektor an, also gegen die Regulierung im Verkehrssektor, weil dort nicht genug gegen Emissionen getan wurde. Die Debatte kennen wir. Das sind alles strategische Klagen, offensichtlich. Die sollen also auch ein bisschen die öffentliche Meinung beeinflussen, womit ich nicht in Abrede stellen möchte, dass denen es auch wirklich um die Sache geht. Aber wir stehen nun mal am Beginn des Bundestagswahlkampfs und die EU-Kommission wechselt ja auch gerade das Thema und es ist nicht mehr jetzt Klimaschutz im Vordergrund, sondern Industriepolitik. Ich glaube, das muss man alles mit dort reinlesen. Wer sich das Ganze angucken möchte, auf den Seiten von Greenpeace findet ihr den Schriftsatz. Er ist lang und wir verlinken euch das alles natürlich in den Shownotes.
Wie immer versuchen wir euch den gesamten Kontext mitzuliefern. Noch was? Mehr Updates?
Ja, und es geht nicht um Arbeitsrecht, es tut mir leid. Es geht um Wahlkampf und das ist auch wieder so ein Thema für die mündliche. Hatten wir auch schon mal, Kleinparteien klagen sich in Talkshows ein. Das hatten wir in Bezug auf das Bündnis Sahra Wagenknecht, die waren damals erfolgreich. Und kürzlich hat das VG Berlin entschieden, dass die FDP zu irrelevant sei, um bei einer Wahlkampfsendung im RBB mitzumachen. So brutal muss man es ausdrücken. Und das OVG Berlin-Brandenburg sagt nun, ja, in der Tat, so ist es. Da geht es immer um die Chancengleichheit der Parteien. Hier insbesondere um Zion Braun, das ist der Spitzenkandidat der FDP. Und der wollte teilnehmen bei einer Sendung von RBB24, ihre Wahl, der Kandidatencheck. Das redaktionelle Konzept der Sendung war, Spitzenkandidatinnen und Kandidaten von Parteien teilnehmen zu lassen, die entweder bereits im Landtag vertreten sind oder Umfragen zufolge bei der Landtagswahl auf mehr als 5% der Stimmen kommen. Also relativ neutrale Maßgaben, die auch die Zukunft abbilden. Das war neulich in einem Fall nicht der Fall gewesen. Und dieses Konzept ist schlicht zulässig und die FDP kommt nicht rein. Da ist auch kein Vertun, das ist relativ klar. Also klare Sache, das war so in Ordnung.
Wenn man da auf Landesebene nur noch unter sonstige Parteien läuft, hat man halt schlechte Chancen.
In der Tat.
Kommt das im Examen?
So, zuletzt habe ich noch einen Fall mitgebracht, der nicht nur in meinen Augen zu fast 100% examensrelevant ist, sondern er erschüttert mich auch in der Sache selbst zutiefst sozusagen. Der BGH hat entschieden, und das schafft es sogar in die amtliche Sammlung, also BGHZ, dass man als Hundehalter auch dann haften kann, wenn das Tier auf den Halter gehört hat und es deshalb zu einem Unfall kam.
Du tust jetzt so, als wäre das deine Begeisterung ausschließlich wegen der amtlichen Sammlung. Es geht um Hunde, das begeistert dich doch hier so. Aber was ist jetzt daran so schockierend?
Naja, es geht ja um die gute alte, und das wissen ja bestimmt zumindest alle Examenskandidatinnen und Kandidaten noch, spezifische Tiergefahr. Die soll sich nämlich trotzdem realisiert haben, obwohl dieser Hund hier auf seine, in dem Fall nicht seine Halterin, sondern es war die Tochter des Halters, gehört hat. Also, kurz zurück, für alle, die es vielleicht verdrängt haben sollten, 833 Satz 1 BGB, ist die Tierhalterhaftung verschuldensunabhängige Haftung, wenn das Tier Mist baut. Und zwar deshalb, weil eine spezifische Tiergefahr sich im Schaden realisiert hat. Heißt, bei Tiergefahr geht es darum, dass Tiere unberechenbar und gefährlich sind. Und Halterinnen und Halter müssen im Zweifel für diese Gefahr einstehen, auch wenn sie sie gar nicht konkret verhindern konnten.
Aber hier hast du doch gerade eben gesagt, das Tier hat gehört. Damit war es doch eigentlich gerade nicht unberechenbar, oder?
Genau das ist der schockierende Punkt sozusagen. Also, die Tochter des beklagten Hundehalters war mit dem Familienhund Gassi. So, die war unterwegs gegen Abend, Feldweg und so weiter, trifft dann eine andere Frau mit Hund. Und ja, ich oute mich, ich bin selber Hundehalterin. Das ist schon anstrengend genug, wenn man irgendwie so beim Gassi jeden Hunde trifft, weil dann immer dieselben Fragen kommen. Wie alt ist er denn? Und so, sehr anstrengend. So, also stehen die beiden Frauen da so rum, unterhalten sich und ihr Hund war nicht frei, sondern er lief an so einer Schleppleine. Das ist so eine ganz lange Leine, dass der Hund halt ein bisschen Bewegungsfreiheit hat, aber man den eben noch an der Leine hat. Und dann tauchten irgendwelche Wühlmäuse auf der Wiese am Wegesrand auf und die beiden Hunde stürzen sich natürlich sofort auf dieses Mäuseloch drauf, wie das Hunde halt so machen, Jagdinstinkt. Und dann ist diese andere Frau den Hunden gefolgt, um ihren Hund von diesem Loch wegzuziehen. Und die Tochter unseres Beklagten hat ihren Hund zurückgepfiffen. Der Hund, erstaunlich gut erzogen, folgt dem Kommando und rennt zurück zu Frauchen. Blöde Sache, dabei passiert was. Seine Schleppleine wickelt sich nämlich um die Beine der anderen Frau, die daraufhin umgerissen wird und sich relativ übel verletzt.
Es war also ganz genau so wie bei Luke Skywalker, der in Star Wars auf dem Eisplaneten Hoth mit Schleppkabeln aus einem Schneegleit einen AT-AT zu Fall brachte, oder?
Ich bin verstört. Du versuchst vor meinem Hundethema zu lenken.
Kaum.
Soll das denn hier werden? Können wir jetzt bitte zurück zur Sache kommen? Die Frau hat sich echt übel wehgetan, Schienbein gebrochen, Behandlungskosten über 11.000 Euro und die Krankenkasse verklagte den Hundehalter, also den Vater des Mädchens. Die Instanzgerichte haben Nein gesagt. Und zwar, weil die sich hier keine spezifische Tiergefahr realisiert habe. Denn der Hund war ja gerade nicht unberechenbar, sondern er hätte ja auf das Kommando gehört und der Schaden sei deshalb eingetreten, weil er gehört hat und zurück zu Frauchen gelaufen ist. Aber der BGH hat das Urteil aufgehoben und hat die Tierhalterhaftung bejaht. Und hat gesagt, zwar normalerweise gibt es keine Tiergefahr, wenn das Tier lediglich der Leitung und dem Willen eines Menschen folgt. Aber in diesem Fall doch schon. Und zwar, wenn das Tier durch eigene Kraftentfaltung zum Schaden beigetragen habe. Denn, jetzt kommt die BGH-Argumentation dazu, es ist wirklich schon erstaunlich, die Gefahr liege auch in der besonderen Energie des Tieres. Und das muss ich jetzt zitieren. Geht man davon aus, dass der Halter den lebenden Organismus, dem er seine Umgebung aussetzt, gerade wegen der Lebendigkeit oftmals nicht vollständig kontrollieren kann, ergibt sich, dass die Leitung des Tieres durch den Menschen spezifische Tiergefahren nicht zwangsläufig ausschließt. Das ist tatsächlich was Neues und das ist, glaube ich, auch tatsächlich sehr examensrelevant, weil Tierfälle halt sehr beliebt sind im Examen. Der BGH hat auch noch gesagt, naja, die Laufrichtung und die Geschwindigkeit und mit wie viel Kraft er das jetzt macht und seinen Energieeinsatz, das käme ja alles vom Hund selbst und nicht wegen des Kommandos von Frauchen. Und mein Favorit, der Hund habe auch die Gefahr der Schleppleine nicht erkannt, was auch seine tierische Gefahr zeige. Also wir halten fest, die Tierhalterhaftung beruht jetzt offenbar auf der Lebendigkeit und der Doofheit von Tieren.
Ich möchte das Ganze bitte nur auf Hunde bezogen wissen. Ich bin hier als Katzentyp ein bisschen raus. Was macht das denn mit dir? Du bist ja Hundebesitzerin, wie du eben schon sagtest, Pia. Wie fühlst du dich damit?
Ich bin erschüttert sozusagen. Man muss sich ja jetzt fragen, irgendwie ist es sozusagen schlimmer für mich als Hundehalterin, wenn es darum geht, ob mein Hund gut hört oder ob mein Hund doof ist. Im Falle meines Hundes muss ich sagen, wenn es darum geht, wie gut er hört, dann hätte ich vielleicht noch eine 80% Chance oder so. Meistens klappt es, aber halt manchmal nicht. Er ist halt ein Hund. Wenn es darum geht, wie schlau mein Hund ist, bin ich, glaube ich, raus und völlig verloren. Ich werde in die Tierhalterhaftung reinrasseln, wenn bald irgendwas passiert.
Ja. Ich bin voller Mitleid mit dir. Ja, gut, dass wir das geklärt haben.
Und zutiefst erschüttert, das merke ich schon. Mhm. Schön, dass wir darüber gesprochen
haben. Total, ja. Also ich wüsste gern noch viel mehr über deinen Hund, aber gut, Wir müssen jetzt die Musik machen, weil wir sind schon viel zu lang geworden hier. Ich schmeiß die mal an. Wir sind nämlich, glaube ich, durch, oder?
Yep, wir sind durch. Die Musik kommt rein und wir gehen raus.
Lob, Feedback, Kritik auch an Piers Hund an gerechtigkeit-loseblatt@njw.de.
Sagt uns doch Bescheid, wie ihr es findet, wenn ihr von uns auch Tipps im Arbeitsrecht bekommt. Gute Sache oder viel zu banal für euch?
Sind euch Star Wars-Referenzen zu viel? Das könnt ihr auch gerne hinterlassen. Und, ja.
Wollt ihr mehr Hundefälle? Ja, so viele wichtige Fragen stellen sich heute. Brauchen wir einen Katzenfall, damit Hendrik sich auch mal angesprochen fühlt? Also Sterne, Podcast abonnieren und am liebsten noch mehr so nette Bewertungen wie in den letzten Wochen in allen guten Podcast-Apps. Und diese Woche, lieber Herr Wiedewild, sage ich das. Bleibt uns gewogen.
Auf bald.